Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Heute Nachmittag gehen die Gespräche über die Zukunft der Ukraine in die nächste Runde, wiederum ohne europäische Beteiligung, sondern im gewohnten Dreierformat mit Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA. Darüber habe ich heute früh mit unserer Korrespondentin Sabine Adler gesprochen, sie aber zunächst nach der Meldung dieses Morgens gefragt. Demnach verzeichnet die ukrainische Armee große Geländegewinne, also Rückeroberungen ihres Staatsgebiets, so viele wie lange nicht. Wie ist das zu erklären?
Das ist vor allem damit zu erklären, dass Russland nicht mehr die Starlink-Verbindungen nutzen darf. Der ukrainische Verteidigungsminister Fedorov hat Elon Musks Firma SpaceX über diese gefährliche Nutzung und auch illegale Nutzung von Starlink-Satellitenverbindungen für die Drohnenverwendung alarmiert. Und jetzt ist beschlossen worden, dass nur noch benutzen darf, wer auch legal solche Geräte erworben hat. Und dazu gehören eben nicht russische Firmen und schon gar nicht die russische Armee. Die hat sich die Geräte illegal beschafft. Und das wurde abgeschaltet. Man hat Weißlisten, sogenannte Weißlisten angefertigt. Also wer registriert ist und bezahlt, der darf auch nutzen. Und da fällt Russland und die russische Armee nicht runter.
Unabhängig jetzt von dieser aus ukrainischer Sicht guten Meldung, dürfte das aber wohl keinerlei Auswirkungen haben auf die Gesprächsrunden, die jetzt heute in Genf stattfinden. Nehme ich an, oder?
Es ist wahrscheinlich so, dass in Genf wirklich nicht viel Bewegung geschehen wird. Also Genf ist auch sozusagen ein Ort, ein schlechtes Vorzeichen, denn beim letzten Treffen von Präsident Putin und Joe Biden 2021 hat es überhaupt keine Bewegung gegeben. Und noch negativ wird sich mutmaßlich auswirken, dass der Ex-Kulturminister Wladimir Medinsky wieder die russische Delegation anführt. Und immer wenn er sie angeführt hat, zum Beispiel bei den Verhandlungen 2022 in Minsk oder in Istanbul im vorigen Jahr, dann sind das immer ergebnislose Verhandlungen. Da wurde jeweils gar nichts entschieden. Also das ist eher ein Indiz dafür, Medinsky jetzt loszuschicken, dass der Kreml bei den Genfer Gesprächen überhaupt nichts erwartet, ihnen keinen hohen Stellenwert beimisst. Es ist für Selenskyj zumindest, den ukrainischen Präsidenten, eine Möglichkeit, erneut einen Waffenstillstand zu bewirken. Da steht eine russische Antwort aus, aber die Aussichten sind wirklich nicht gut.
Einordnungen von Sabine Adler. Vor dem Hintergrund russischer Bedrohungen in Europa und der Unsicherheit in den transatlantischen Beziehungen hat Bundeskanzler Merz mit Frankreichs Präsident Macron die Möglichkeiten einer europäischen nuklearen Abschreckung besprochen. Dazu äußerte sich heute Morgen hier im Deutschlandfunk der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich.
Wir haben immer wieder darüber überlegt, ist die USA für diesen US-Nuklearschutzschirm auch eine beständige Macht? Und zum Beispiel Helmut Schmidt hat daran gezweifelt. Er hat sehr stark auf die nukleare Teilhabe gesetzt, um überhaupt die USA in Europa stärker zu binden. Und das ist nicht alleine eine Frage von Präsident Trump, sondern auch von allen seinen Vorgängern. Aber auf der anderen Seite will ich auch mal sagen, wir haben eine konventionelle Überlegenheit, auch innerhalb Europas, was zum Beispiel die Luftverteidigung betrifft. Und zum anderen nochmal für die internationale Situation, für die Glaubwürdigkeit Deutschlands, immer wieder auch für Abrüstung eingetreten zu sein, diese gefährlichen Waffen von der Welt zu verbannen. Da wird ein Bärendienst erwiesen.
Rolf Mützenich. In Genf werden heute die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm fortgesetzt. Katrin Hondl.
Am Vormittag verhandeln die US-Vertreter Jared Kushner und Steve Witkoff mit Irans Außenminister Abbas Araghchi. Es ist die zweite Runde indirekter Gespräche, bei denen der Golfstaat Oman vermittelt. Ort der Verhandlungen ist laut Medienberichten die omanische Botschaft in Genf. US-Präsident Trump droht dem Iran mit einem Militäreinsatz, wenn es zu keiner Einigung im Atomstreit kommen sollte. Teheran zeigte sich vorab grundsätzlich bereit, sein Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert dafür aber die Aufhebung der US-Sanktionen.
Nach Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz und nach Kritik aus der Chemieindustrie wird über eine Abschwächung des europäischen CO2-Emissionshandels diskutiert. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, warnte in dieser Sendung davor, an diesem zentralen Klimaschutzinstrument in der EU zu rütteln.
um die Wettbewerbsfähigkeit der Chemieindustrie herzustellen, gibt es verschiedene Maßnahmen. Man kann zum Beispiel die kostenlosen Zuteilungen etwas verlängern. Man kann auch darüber nachdenken, dass man steuerliche Anreize schafft für die Transformation. Alle diese Dinge sind aus meiner Sicht sinnvoll, aber es muss klar sein, dass wir in Europa auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts bleiben, weil eben auch große Teile der Industrie schon in diese Richtung investiert haben. Und man kann nicht dann mit einer ständigen Stop-and-Go-Politik im Kern solche Investitionen wertlos machen.
Ottmar Edenhofer, der auch dem Europäischen Wissenschaftlichen Beirat für Klimawandel vorsitzt, sprach sich außerdem dafür aus, den Umgang mit den Klimafolgen noch stärker in den Blick zu nehmen.
Wir müssen uns an die Folgen des Klimawandels sehr viel besser anpassen. Wir brauchen dafür eine kohärente Politik und auch entsprechende Investitionen. Wir können nicht alle Schäden verhindern und deswegen muss es eben auch Anpassungsmaßnahmen geben. Das ist eine wichtige Säule der Klimapolitik, aber die muss eingebettet sein in Vermeidung und in negative Emissionstechnologien.
In der Debatte um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche hat die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes Susanne Lynn Klitzing gefordert, nicht alleine über ein solches Verbot zu diskutieren. Sie hat hier im Deutschlandfunk auf eine Reihe anderer Maßnahmen verwiesen.
Ein reines Verbot kann sogar Kinderrechte gefährden, denn es könnte sie vollständig aus digitalen Räumen ausschließen, in der Teilhabe stattfindet. Das ist etwas, was die Bundesschülerkonferenz beispielsweise stark kritisiert. Medienkompetenz, muss man sagen, um es jetzt ins Positive zu wenden, ist der zentrale Schutzfaktor. Und insofern würde ich sagen, wir brauchen mehr als ein Verbot. Wir brauchen die jungen Menschen selber in der Diskussion. Wir brauchen eine stärkere Regulierung der Plattformen und wir brauchen digitalpädagogische Konzepte und Medienbildung, die aber auch schon im Elternhaus einsetzt und in der Schule eben aufgegriffen wird.